Herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Emotional Leadership. Wir handeln aus zwei Gründen, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen. Und deswegen gucken wir uns im Leadership drei Säulen an. Weil Emotionen sind häufig für viele Menschen noch so ein sehr ungreifbares Thema. Die erste Säule ist die Wissenschaft. Wir gucken uns an, was passiert mit den Emotionen im Körper, was wollen sie uns sagen, welche Bedürfnisse erfüllen sie uns und was passiert dann vor allen Dingen auch im Gehirn. Jetzt kommt die zweite wichtige Säule, das Ich. Wie ist es für dich persönlich? Leadership ist persönlich. Es gibt nicht das, es gibt dich und wie du die Dinge siehst und fühlst und was zu dir passt. Denn jeder und jeder ist einzigartig. Und die dritte Säule, es wird ja auch um Social Skills gehen. Wie gehen wir miteinander um? Verhalten, Kommunikationsskills, Führungsskills, Speaking Skills. Also alles, um das Wir, das Miteinander zu stärken. Und dazu gibt es eigene Folgen mit persönlichen Erfahrungen von mir. Und ich schaue aber auch anderen Menschen in ihren Kopf durch Interviews, um zu gucken, wie sie die Thematik für sich gemeistert haben. Und du bist hier richtig, wenn du dir selbst auf die Schliche kommen willst. Wenn du die Kraft deiner Emotionen für dich und nicht gegen dich nutzen möchtest und wenn du vielleicht so ein Gefühl hast von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discover Emotions. The Key to Your Energy. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Podcast Raus aus deinem Kopf. Hier holst du dir dein Wissen und deine Inspirationen rund um das Thema emotionale Intelligenz und Kompetenz. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge und ich habe die große Ehre, eine ganz besonders starke und komplett unauffällige Frau euch heute vorzustellen, die so richtig ihren Weg geht. Mein heutiger Gast hat Kiko in 6 Ländern eröffnet und ich glaube, die Frauen werden jetzt aufmerksam, weil der Name Kiko sagt ihnen natürlich was. Und aktuell betreut sie als Retail-Verantwortliche die Firma Stefanel in Nordeuropa und weist 400 Mitarbeitern die Richtung. Zusätzlich ist sie bei dem Unternehmen Athenäum als Expertin gelistet und berät Startup-Unternehmen beim Markteintritt im europäischen Raum. Ich habe sie gefragt, was genau ist das denn? Und an sie kann man sich wenden, wenn man sich wundert, wie bringe ich denn eigentlich mein Produkt auf den Markt? Und dafür ist mein Interviewgast heute genau die Richtige. Ihre Passion ist die Kombination aus resultatorientiertem Leadership und menschengerechter Führung. Und zu dem Thema hat sie auch einen eigenen Podcast. Also wenn ihr heute gleich mit der Folge bei mir fertig seid, könnt ihr euch mal ihren Podcast anhören. Schöner führt keiner. Und da wird sie gleich sicherlich selber noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und herzlich willkommen heute bei mir im Interview, Goscha von Stüpp.
Bravo. Vielen Dank, Yvonne, für diese großartige Ankündigung. Sehr, sehr schön, hier zu sein. Ich bin sehr stolz drauf, dein Gast sein zu dürfen.
Sehr gerne und ich habe dich auch sehr, sehr gerne hier, weil ich glaube, wer jetzt schon deine Anmoderation gehört hat, denkt, was eine krasse Frau und für diejenigen, die jetzt nur den Podcast hören und sie nicht sehen, den beschreibe ich mal kurz, wer mir hier vor mir sitzt. Also, ihr müsst euch eine wunderschöne blonde Frau vorstellen, die in einem wunderbaren roten Oberteil mir gegenüber sitzt, die Accessoires komplett gut ausgesucht, roter Lippenstift, dein Markenzeichen. Ja. Und eine große Brille, mit der man dich auf jeden Fall überall erkennt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die YouTube-Folge nochmal reinzugucken und Goscha mal zu sehen.
Das finde ich auch. Auch YouTube einschalten.
Richtig, genau. Richtig cool. Goscha, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten. Ich war ja schon in deinem Podcast, bedanke mich dafür auch sehr gerne. Und was die Zuhörer natürlich heute interessiert und mich natürlich auch besonders, wie bist du denn zu dem Menschen geworden, der du jetzt bist? Also erstmal, dass du wirklich dich gefunden hast. Wie hast du es geschafft, die Frage für dich zu beantworten, wer bin ich? Dass du jetzt da stehst
in so einer krassen Führungsposition so viele Sachen aufgebaut hast, ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert, ne?
Mhm. Ja. Ja, ich habe einen sehr langen Weg hinter mir. Ich komme aus einer sehr traditionellen, strengen Familie, religiös, sowohl aber auch mental, da mein Dad Leistungssportler war. Mhm. Ich bin in Polen geboren, in dem System des Kommunismus. Das hat nochmal zusätzlich seine besondere Würze. Somit habe ich von Kind auf mitbekommen, auf zellulärer Ebene, was Disziplin bedeutet. Okay. Das war so das Erste, was mir mein Dad mitgegeben hat. Als Kind fand ich das nicht so schön. Heute bin ich ihm sehr dankbar dafür. Dann bin ich in Polen aufgewachsen und mit 10 nach Berlin gekommen. Also kompletter Kulturswitch für mich. Das ist so der zweite Schritt, der eine sehr große Rolle bei mir spielt. Und dann bin ich hier zur Schule gegangen. Ich habe mein Abi gemacht und nach dem Abitur hieß es, Kind, für dich gibt es nur zwei Berufe, Ärztin oder Anwältin. Was hat Kind gemacht? Es hat Rechtswissenschaften angefangen zu studieren. Okay. So, dann habe ich das allerdings nach dem Grundstudium beendet und habe das gemacht, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe nämlich neben meiner Schule in der Modewelt schon gearbeitet. Also seitdem ich 16 bin, habe ich in der Fashionbranche gearbeitet und habe dort als Aushilfe gearbeitet. Zwischen Abitur und meinem Studium hatte ich schon eine Store-Manager-Position, weil ich halt schon die Erfahrung hatte und bin dann wieder zurück als studentische Aushilfskraft sozusagen in dem Bereich geblieben. Und was mir dort aufgefallen ist, dass mir diese Arbeit mit Menschen extrem gut gefallen hat. Ich habe mich in den Menschen verliebt. Mhm. Und auch der Punkt, dass ich in Berlin-Neukölln, also in einem Brennbezirk, groß geworden bin. Ich bin erst in eine schöne Gegend gezogen, als ich es finanziell mir leisten konnte, in Berlin-Charlottenburg. Bis dahin habe ich in Berlin-Neukölln gewohnt und habe mit wirklich vielen, allen unterschiedlichen Kulturen zusammengelebt. Und das hat mich total fasziniert. War mir aber in dem Augenblick noch nicht so bewusst. Das koppelte sich dann später, als ich in meinen Job ging. Und die unterschiedlichen Kulturen mit der Liebe zu dem Menschen und was eigentlich aus diesen Menschen rauszuholen ist, ist mir letztendlich erst in meinem Beruf später klar geworden. Dann hat meine Chefin damals gesagt, hey, hast du nicht Lust? Du hast auf jeden Fall Potenzial. Wie wär's denn mit einer Führungsposition? Du kriegst jetzt 3 Monate eine Management-Ausbildung, wirst von uns geschleift in die Richtung und dann geht's für dich los. Und dann hat es für mich, dann habe ich die Entscheidung getroffen, mein Rechtswissenschaftsstudium halt mit dem Grundstudium sein zu lassen, damit ich immer noch die Option hatte, zurückzukehren, was aber nie passiert ist.
Ist dir das leicht gefallen, das abzubrechen? Oder war es ein Prozess?
Das war definitiv ein Prozess. Und dieses Studium habe ich letztendlich wirklich für meinen Dad gemacht, um ihn stolz zu machen. Und ich habe es aber auch gemacht, nicht um Blame on him oder sowas, sondern ich wusste in dem Augenblick noch gar nicht, was ich will. Ich war noch nicht bereit. Und dadurch, dass ich irgendwie wie so ein Cocktail geschüttelt war, von in Polen aufgewachsen, mit meinem krassesten Rockerbruder, den ich nicht mehr bei mir hatte, dann plötzlich nach Berlin zu ziehen, in Berlin-Neukölln aufzuwachsen, dann den strengen Vater an der Seite, das war noch so alles irgendwie da, aber so unkoordiniert. Und erst als ich in meinem Beruf gegangen bin, und mich räumlich von meinen Eltern getrennt habe. Mhm. Erst dann hat der Prozess für mich angefangen.
Ja, dass du dich dann selber entwickeln konntest,
zufinden
konntest.
Genau. Weil bei den ausländischen Familien ist es immer noch sehr, sehr stark vertreten, dass die Kinder teilweise ihr Leben oft für die Familie leben. Mhm. Und noch zu viel Einfluss von außen kommt, noch zu viel Energie zwischen den beiden feststeckt, dass du wirklich bereit bist, loszugehen. Doch irgendwann habe ich ein Assessment gemacht, wo ich komplett durchgecheckt wurde, denn ich habe festgestellt, okay, wenn du wirklich loslaufen willst, dann musst du wissen, woran du bist. Was ist die Aufnahme momentan? Mhm. Wo bist du mental? ja, wie ist dein Zustand? Und dann ging mein Prozess eigentlich los.
Denn in Lass uns mal da in zwei Sachen reinhören, weil wenn ich höre Assessment, kommt bei mir die Frage, okay, was genau hast denn du da gemacht für ein Assessment? Weil vielleicht steckt der eine oder andere, der gerade zuhört, auch in so einer Situation. Und erstmal, was genau hast du da gemacht? Ist das für jeden zugänglich? War das im Rahmen einer Firma? Was hast du gemacht?
Das war im Rahmen einer Firma, aber ich konnte mir dort die Intensität dessen aussuchen. Das war ein amerikanisches Unternehmen, das heißt Idea Management. Und die haben mit mir eine Assessment-Tour gemacht, wo ich den ganzen Tag, also 5 Stunden genau hintereinander mit einer Pause, Multiple-Choice-Tests machen musste zu allen möglichen Bereichen in meinem Leben. Also wirklich 5 Stunden lang tickern, ganz konzentriert. Raum zu, alles unter Druck, auch zeitlichem Druck. Und dann hatte ich ein 3-Stunden-Telefonat mit einem der Coaches und danach eine Woche später nochmal 1 Stunde mit der Auswertung der Resultate sozusagen. Und da war ziemlich sichtbar, wo meine absoluten Stärken lagen und wo ich Dinge zwar drin hatte, sie aber nicht so ausgeprägt waren. Also die Amis nennen es ja nicht Schwächen, sondern sie sagen ja, es ist noch nicht so sichtbar.
Ne? Und was kam raus? Was sind deine Stärken? Was kam raus?
Flexibilität war für mich ein ganz, ganz großer Punkt und mich adaptiv zu zeigen, also die Perspektiven anderer zu erkennen. Ich hatte nur meine und das hatte ich durch meinen Dad, dieses Bam, 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 dieses Disziplinierte und das war für mich so und diese Punkte sind wir dann die nächsten 2 Jahre, hatte ich einen One-to-One-Coach, der genau diese Gaps mit mir aufgefüllt hat und das war so der Beginn meiner Transformation.
Würdest du sagen, auch als Tipp an jeden, der in irgendeiner Situation feststeckt oder gefühlsmäßig merkt, boah, ich bin irgendwie unglücklich oder ich komme nicht voran oder ich lebe irgendwie noch nicht das Leben, was sich als meins anfühlt. Ich weiß aber eigentlich noch nicht, was mein Leben eigentlich ist, sich da einen Coach zu suchen, der einem da hilft.
Absolut. Es geht nicht anders. Du erkennst, wenn du nicht bereit bist, deine Bestandsaufnahme zu machen, wo befindest du dich? Und wenn du nicht bereit bist, dir wirklich einen Coach zu nehmen, der dir die Dinge sagt, der dir deinen blinden Fleck sichtbar macht und sagt, do you want to go that way? Und auch wirklich diese Lernbereitschaft in dir weckt, weil lernbereit sind wir vielleicht alle, aber sind wir wirklich bereit, uns zu verändern? Diese beiden Punkte mit aufnimmt und mit Fun und Freude ein Prozess wächst. Es gibt nichts Schöneres. Also Coach, always. Für mich führt da kein Weg dran vorbei und ganz besonders in der Zeit, ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber wenn wir über Führungskräfte sprechen oder über Erfolg, es geht einfach nicht mehr ohne Persönlichkeitsentwicklung und es geht nicht mehr ohne von innen nach außen. Die Fassade kann nicht mehr lange überleben. Das war in der Welt der Hierarchie vielleicht noch möglich, aber nicht in die Welt, in die wir jetzt reinwachsen in die digitale Welt. Da ist das von innen nach außen essentiell, aus meiner Perspektive.
Da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir auch über deinen Podcast reden, wo du ja genau dieses Thema aufgreifst, weil du bist ja in großen Firmen, hast irrsinnig was aufgebaut und du siehst ja auch, wie es läuft, wo der Schmerz ist. Und dann reden wir noch über dein Herzensprojekt, wo du all das mal in der Zukunft für dich jetzt auch umsetzen wirst. Bevor wir aber dahin springen, würde ich gerne noch wissen, was für dich so der Auslöser war, dass du gesagt hast, ich nabel mich jetzt auch ab von den, weil das alleine ist ja schon ein Schritt. Und wenn wir über das Thema Emotion und Intuition sprechen, haben ja ganz viele Leute, die auch zuhören, die haben schon logisch sowas im Kopf und die spüren auch schon so ein bisschen, aber das ist dann tatsächlich, dass man dann tatsächlich ins Tun kommt, tatsächlich diesen Schritt geht, sich von diesem Umfeld zu lösen, von diesen Einflüssen, wo man irgendwie denkt, ich bin denen das irgendwie schuldig, dass ich hier bleiben muss, Eltern oder wie auch immer. Was war für dich der Auslöser und wie hast du es geschafft, da dann rauszugehen?
Durch die Wandlung, die ich gemacht habe, konnte ich den Druck von meinen Eltern nicht mehr ertragen. Ich konnte meine Eltern in meiner Nähe in einer bestimmten Phase nicht mehr ertragen. Und dann habe ich mit meinem Coach darüber gesprochen und dann habe ich es wirklich geschafft, auf meinen Vater zuzugehen und habe gesagt, Daddy, I love you, aber bitte kack nicht mehr in meinen Kopf. Ich habe das wirklich so gesagt. Mhm. Und es hat mir tierisch wehgetan und ich werde es auch jetzt noch emotional. Mhm. Aber es war das Beste, was ich tun konnte. Nicht nur für mich, sondern für meine Eltern. Die haben sich so mitgedreht und so diese freiheitsliebende Ebene für sich erreicht. Die waren ja auch irgendwo gefangen. Natürlich sind sie noch irgendwo da drin, aber sie verreisen jetzt. Sie kontrollieren, sie rufen nicht mehr ständig an. Wir hören uns einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Das ist okay. Sie haben mich losgelassen und energetisch spürst du das. Hm. Und dadurch ging ich meinen Weg. Und
wie alt warst du?
Als ich das gemacht habe, ist noch gar nicht so lange her, ungefähr, oh Gott, ich habe jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung vor 7 Jahren angefangen, ungefähr vor 7 Jahren. Ja. Und so, ich musste allerdings immer noch nachziehen. Es hat nicht beim ersten Mal funktioniert. Erstmal hieß es, Kind, du hast dich verändert. Und ich habe wirklich auf diesen Satz gewartet, von meinen Freunden, von meinem Umfeld. Aber dieser Satz kam von meinem Vater als allererstes. Und bis jetzt war er auch der Einzige.
Ah, interessant.
Aber, ja, total. Und aber ja, so war es. Und ich musste nachziehen. Und dass sie mich so richtig losgelassen haben, ist jetzt erst so 3 Jahre her. Also richtig, wo ich das auch wirklich spüre.
Klar, ist ja für die Eltern auch ein Prozess, ne? Ist ja logisch.
Total.
Und ich höre raus, dass das Verhältnis zu deinen Eltern heute gut ist. Dass ihr es gebrochen habt, sondern dass es einfach Teil des Prozesses war. Was ja auch, ganz ehrlich, mein Mentor hat immer gesagt, die Eltern warten darauf, dass du als Kind anfängst, dich frei zu schaufeln, auch was gegen sie machst, weil dann bist du ein eigenständiger Mensch. Sie haben dir bis zu dem Punkt geholfen, so gut sie konnten, mit ihrer Sicht der Welt. Aber das Größte, was du für deine Eltern tun kannst, auch wenn sie den Prozess des Abnabelns auch nicht so mögen, ist wirklich dein Ding zu machen.
Ja. Schön. Ja, und diese Beziehung findet dann auf einer ganz anderen Ebene statt. Du spürst richtig, dass sich deine Eltern nicht mehr für dich verantwortlich fühlen und ihr Leben anfangen dadurch zu leben. Und das ist geil. Also ich finde es geil, wenn meine Eltern wegfahren und sich einen Pool kaufen und rumspielen wie zwei kleine Kinder. Weißt du, das ist einfach cool. Die machen einfach das, worauf sie Lust haben. Und früher war das immer noch so, oh, braucht sie noch was? Und wir sparen jetzt mal, um ihr noch Geld zu geben. Ne? Das war so, nee, behaltet und lebt euer Leben. Ne? Das war echt schön.
Und
würde ich jedem empfehlen.
Das klingt mega. Und was ich mich jetzt natürlich frage ist, was ist dann beruflich auch weiter passiert?
Ja.
Wie ist dann, hast du so verschiedene Phasen, die du auch durchlaufen bist, auch bei der Beantwortung der Frage, wer bin ich? Bist du dann zu der geworden bist, die du jetzt bist? Ja. Was ist dann passiert?
Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, Kiko aufzubauen. Und das war 2009. 2009 war, also Kiko war für mich der allergrößte Prozess in der Karriere, sowohl aber auch in meiner Entwicklung.
Beschreib mal kurz für alle, die nicht wissen, was Kiko ist.
Kiko ist eine italienische Kosmetikmarke, die dekorative Kosmetik verkauft.
Okay, sehr gut. So.
Und genau, und als ich mich dann entschieden habe, von der Modebranche in die Beautybranche zu springen, hieß es, okay, Kiko gibt es in 2 Ländern, damals in Italien und in Spanien. Und in Italien waren damals 56 Stores, als ich gestartet habe. Da bin ich 3 Monate nach Italien gegangen, habe dort gesehen, und Italien und Spanien, es war so ein Mix aus beiden Ländern, weil ich habe mir die Stores angeguckt, ich habe mir die DNA angeschaut, ich habe mir die Mitarbeiter, die Produkte, das Merchandising, die Inhaltsstoffe, die Werke, wo es hergestellt wird und so weiter und so fort. Und habe gesagt, geil, das ist etwas, was super gut in Deutschland funktionieren wird. Und habe dann als allererste Person, weiß ich noch ganz genau, Juli 2009, angefangen, alles zu organisieren, was zu organisieren war für eine Landeseröffnung. Natürlich hatte ich Support, vor allem von KPMG. Das war auch für mich echt eine geile Phase, weil die mir super viele Sachen gesagt haben, was so ja gerade so buchhalterisch und diese Accounting-Themen, weil die haben alles selber gemacht. Also ich habe eine Assistentin eingestellt und dann haben wir alles im Office selber gewuppt.
Und wie alt warst du, als du das gemacht hast?
Oh Gott, 2009, wie alt war ich? 2009 ist, wie viel lange her?
Neun Jahre.
Ich bin jetzt 42, 32.
Krass. Und von dem, was von außen du als Hilfe gekriegt hast, was ist denn innerlich passiert? Also da kommt jemand auf dich zu mit dieser Aufgabe. Ja. War das für dich direkt, yeah, bring it on? Oder war das auch so ein, okay, mach ich? Habe ich Angst? Also was war da innerlich los?
Ich hatte nicht wirklich viel drüber nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. Ich hatte diesen Automatismus von erzogenen Automatismus, wenn du eine Aufgabe vor dir hast, mach. Ja, und dann habe ich einfach mich langsam vorangetestet. Die wichtigsten Sachen habe ich mir von KPMG geholt. Die haben mir gesagt, wie legst du Rechnung ab, wie führst du eine Liability List und so weiter. Wo kommt welche Nummer hin und was wird geprüft? Dann habe ich mit dem Steuerberater, wir haben uns einen Steuerberater danach ausgesucht, mit den Anwälten gesprochen, die Verträge fertig gemacht, was ist wichtig. Dann haben wir die ersten Mitarbeiter eingestellt, die GmbH musste natürlich vorab gegründet werden. Gewerbeanmeldungen wurden dann zusammen mit den Anwälten erstmal erstellt und so weiter und so fort.
Also du hast dich Hilfe geholt von den Dingen, die du nicht wusstest, und den Rest hast du einfach gemacht und Schritt für Schritt.
Ja, genau. Wir haben dann erstmal zusammen so eine Checkliste erstellt. Was brauche ich, um ein Unternehmen aufzubauen? Mhm. Welche Dinge sind es? Und in der Kosmetikbranche sind es ja unglaublich viele Dinge, von Gewerbeanwältung, Anwälte, rechtliche Unterstützung, Steuerberater sind so die wichtigsten, aber dann gibt's halt grüner Punkt, Waste-Fee, dann hast du natürlich auch, ne, wenn du Glas, Papier und Pappe hast, musst du auch jährlich Müll zahlen, das muss auch gemeldet sein. Dann brauchst du natürlich für die Stores super viele Dinge, die organisiert werden müssen, von Ware bis... Es ist wirklich, wenn ich im Detail jetzt alles auseinanderfriemeln würde, wären wir morgen noch nicht fertig. Aber das kommt dann peu à peu. Und dann war mein nächster Schritt, als diese ganze Basis gelegt war, rechtliche Basis, Steuerrecht und so weiter, habe ich Mitarbeiter eingestellt. Das erste war die Office-Mitarbeiterin und dann kamen die Stores, weil wir in dem ersten Jahr 2009 4 Stores aufgemacht haben in Deutschland. Mhm. Und bis 2010 hatten wir weitere 11 und dann in den nächsten 6 Jahren waren es über 60 Stores. Und in den Prozess, wie wir uns so entwickelt haben in Deutschland, wie das Team sich so aufgebaut hat, hat das italienische Mutterschiff gesagt, ihr macht das so gut, ihr Deutschen seid mal wieder super organisiert.
Und dann haben wir Polen, verstehst du?
Ich werde den ersten Tag in Italien nicht vergessen. Ich kam da an und die waren natürlich alle neugierig und hauptsächlich Männer. Ne? So ganz oben sitzen ja dann doch immer die Kerle. Okay. Und dann gucken sie mich so an und sagen, wir haben uns eine Deutsche anders vorgestellt. Und ich so, wie habt ihr euch sie denn vorgestellt? Ich so, naja, so behaart unterm Arm und Birkenstock-Schuhe.
Und dann kommst du da so rein, wie du jetzt schon aussiehst, verstehst du? Ja, genau. Mit einem Kleidchen mit einem Lippenstift dran und Lametta und so.
Ich so, nein, so ist es nicht. Die deutschen Frauen sind toll. Und ja, und dann haben wir das halt gerockt. Und dann kam später das zweite Land, war die Schweiz, dann war Österreich. Ich habe jetzt verdreht. UK war das zweite Land, was ich aufgemacht habe.
Und da habe ich noch zwei Fragen. Und Österreich
dazu. Ja, klar.
Was hat dieser Erfolg mit dir gemacht? Also zwei Fragen sind, welche der Fähigkeiten beschreibst du, haben dir den Erfolg darin auch gebracht? Weil ich meine, hallo, du erzählst das so locker. Wir haben dieses Land eröffnet, ich war in Spanien, ich war in Italien. Und ich war jetzt auch im Ausland, aber bis ich 30 war, war ich halt nicht im Ausland. Also ich kannte Österreich und Holland und das war's. Und das ist gefühlt für mich ähnlich wie Deutschland, weil da können sie auch Deutsch sprechen. Oder zumindest.
Ich genauso. Ich bin da völlig aus meiner Komfortzone raus, als ich 3 Monate nach Italien gegangen bin.
Und was war dann deine Fähigkeit, das erfolgreich zu machen, da dran zu bleiben, also dass es auch tatsächlich so geworden ist und was dann der Erfolg mit dir als Person gemacht hat, interessant.
Die Fähigkeit war, Dinge umzusetzen, auszuprobieren, auf die Nase zu fallen und weiterzumachen.
Mhm.
Die kontinuierliche Art und niemals aufzugeben.
Mhm.
Das war die Fähigkeit. Und ich habe natürlich, klar, eine unglaubliche Disziplin auf dem anderen Bereich. Ich bin keine Leistungssportlerin geworden, aber ich glaube, ich kann, ich habe, bei mir hat Disziplin in bestimmten Dingen schon wirklich Leistungssportlerfähigkeiten.
Mhm.
Und das war sehr, sehr wichtig. Und ich hatte natürlich auch die Fähigkeit, weil ich mit Menschen schon immer über die Herzebene gearbeitet habe, ein großartiges Team aufzubauen. Und das war von Anfang an relativ stimmig. Also ich habe vielleicht 2, 3 Leute verhauen, aber das stimmte.
So. Wenn du sagst, über die Herzebene gearbeitet, ja, mach's mal ein bisschen praktischer. Das heißt, was hast du getan, dass, wenn jemand jetzt zuhört, auch genau versteht, das bedeutet Herzebene. Also was heißt das in der Praxis, in der Arbeit mit den Menschen für dich?
Ich habe erstens versucht, die Emotionen für dieses Unternehmen beim Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, zu erspüren.
Mhm.
Das war natürlich relativ leicht, weil ich für diese Marke echt gebrannt bin. Das war ich. Und ich, dadurch, dass ich das ausgestrahlt habe, so viel Liebe für dieses Produkt und für dieses Unternehmen hatte, habe ich auch relativ zügig die Leute angezogen, die sofort mitgebrannt sind.
Mhm.
Und noch nicht alle hatten die Fähigkeiten eines tollen Managers. Und ich hatte mit Sicherheit auch wirklich taffe Zeiten, die dahin zu bringen. Aber ich habe etwas in denen gesehen, und das war dieser Hunger und diese Liebe für die Marke.
Mhm.
Und dann habe ich die Basis geschaffen. Ich habe wirklich viel Energie dafür aufgewandt, dass die Leute richtig von der Pike auf trainiert sind. Wir haben lange Einarbeitung gemacht. Wir haben alles bis ins Detail erklärt. Ich war von 62 Stores bei 58 Eröffnungen selber dabei.
Voller
Einsatz. Ich habe den Müll weggetragen, ich habe die Nagellacke einsortiert, ich habe den Leuten bis ins Detail erklärt, wie die Schubladen auszusehen haben, wo geputzt wird, wie die Stifte angespitzt werden. Diese Arbeit habe ich am Anfang wirklich im Detail selber gemacht.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du so als Vorbild oder als Beispiel vorangehst, die Leute haben unglaublich viel gelernt und waren mega motiviert, auch für uns alle zu arbeiten.
Und sie folgen dir, ne? Weil sie wissen, hey, du redest ja nicht von Managerposition heraus,
genau,
sondern du weißt, wovon du sprichst, du identifizierst dich, du besetzt nicht einfach nur eine Position, weil du Geld dafür bekommst, sondern weil du Teil dieses Dings bist. Und das haben die Leute gemerkt, ne?
Ja, ganz genau. Und wenn... Wie soll ich das sagen? Wenn wir haben viele Dinge intuitiv gemacht. Also ich habe das erst später, als ich mich dann angefangen habe, so ne, mit, also was heißt später? Ein bisschen später mit der Persönlichkeitsentwicklung zu befassen, habe ich gemerkt, krass, wir haben so viele Dinge intuitiv schon gemacht.
Mhm.
Das Team zusammengeführt, die Basis geschaffen, Verantwortung gegeben, Netzwerk betrieben. Wir hatten keine Hierarchien. Wir haben von Anfang an, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, uns alle zusammengetan. Also ich war total offen dafür, alles in den Pott zu schmeißen und dann daraus das Beste zu kreieren, weil ich wusste, ich kann gar nicht die Schlauste sein. Und ich habe mir auch sehr gerne Mitarbeiter eingestellt, die mich herausgefordert haben.
Und du hattest innerhalb dieses Rahmens des Unternehmens auch diese Möglichkeit dazu? Oder du hattest ja auch noch Chefs, denke ich mal, ne?
Ja, ich hatte Chefs, aber ich habe, die waren in Italien, die Ergebnisse waren gut. Ich hatte ich habe wie ein Intrapreneur gehandelt.
Okay.
Also ich habe mit den Controllern einmal im Jahr die Budgets festgefahren und da waren alle Budgets drin für Gehaltserhöhung, für Openings, für alles war drin, HR und so weiter. Und das konnte man in dem Rahmen dann auch bewegen.
Okay.
Und nach einer Weile, bei den Italienern ist es so, am Anfang tun sie sich sehr schwer mit dem Vertrauen, wenn sie aber sehen, es läuft.
Dann läuft's.
Ja, bist du Familienmitglied.
Mhm.
Und das war so.
Und dann interessiert mich noch, du bist ja in der Kosmetik und in der Mode, jetzt ja in der Mode unterwegs, ne? Mhm. Es gibt ja so Klischees, dass da die Frauen untereinander, dass es sehr oberflächlich ist, es immer geguckt wird, ja, wie du aussiehst. Und dann hast du eben gesagt, sitzen dann doch wieder Männer an der Spitze. Kannst du was dazu sagen? Wie ist denn das Umfeld? Mhm. Ist es hart oder ist es so wie überall anders auch? Und wie hast du deine Stärke darin entwickelt?
Also ich habe nie die Erfahrung gemacht, schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Ich hatte nie Fights. Also ich habe wirklich die tollsten Menschen um mich herum gehabt und es waren Frauen. Und auch klar gab es zwischendurch mal Zickereien und klar gab es Charaktere, also Unterschiede. Und vor allem auch, was ich hatte, waren kulturelle Unterschiede. Mhm. Also eine deutsche Mitarbeiterin ist tickt komplett anders wie eine türkische oder bulgarische oder eine polnische. Das ist einfach Welten, ja? Mhm. Und diese Reibung gab es, aber ich habe super gerne mit Frauen gearbeitet. Und mit Sicherheit auch deswegen, weil ich der Boss war, sagen wir es mal so, weil ich das lenken konnte und ich auch die Fähigkeiten hatte, das zu lenken. Mhm. Wie wir auch schon gesprochen haben, wenn sich zwei streiten, erkennt man recht zügig, bitte streite.
Wiederhol nochmal den Satz, wenn sich zwei streiten. Dann kann ich da schneiden.
Ja, wenn sich zwei streiten, dann erkennt man von außen immer, es ist überhaupt nicht notwendig, dass sie sich streiten. Und später kam dann aber nochmal ein interkulturelles Coaching dazu, was ich gemacht habe. Und dann war es so richtig klar, wenn es interkulturelle Probleme waren. Und plötzlich durch diese Situation haben sich angefangen, diese Teammitglieder zu verstehen und miteinander zu kooperieren. Also ich habe einfach, sobald du bereit bist, diese Energie aufzuwenden, in die Leute zu investieren und die wirklich day by day zu coachen, und das ist das Geheimnis, nicht erst, ne, sondern wirklich, wenn eine Situation trifft, sofort Feedback zu geben, und diesen Wachstum immer wieder mitzunehmen, diese Energie aufzuwenden, das war unsere Stärke. Wir haben uns gegenseitig extrem Feedback gegeben und dadurch sind wir gewachsen. Und das nicht nur bei den anderen, sondern auch ich. Also ich hatte wirklich Mitarbeiter im Store, im Team, die in bestimmten Dingen besser waren als ich. Und das war toll.
Und das ist ja mega, was du sagst, weil als Chef musst du ja nicht der Beste sein, ne?
Eben. Am Anfang habe ich das gedacht, aber das ist halt dieser Prozess.
Und vor allen Dingen, wenn du sagst, diese Unterschiedlichkeit, auch mit den Kulturen, mit denen du gearbeitet, gibt es einen gemeinsamen Nenner, wie die Menschen zusammenfinden, trotz der unterschiedlichen Kulturen für dich?
Ja, Liebe und Anerkennung, Wertschätzung. Ja, das wünschen sich alle und auch wirklich so wertgeschätzt zu werden, wie sie sind. Mhm. Ja, nicht zu verurteilen, dass die deutsche Mitarbeiterin vielleicht etwas, wenn ich jetzt Eule sage, versteht es keiner, ne?
Weiß ich nicht, aber sehr, sagen wir mal, strukturiert im Plan und Detail arbeitet.
Genau, und die Eule. Und die zum Beispiel türkischen oder südländischen Mitarbeiter sehr emotional sind. Das war so das Hauptmerkmal. Das ist einfach, der Deutsche lernt zu reden und der südländische Mitarbeiter geht über Emotionen. Und wenn du nicht reden kannst, drückst du das in deinem Schreien, Heulen, was auch immer. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Und wenn das klar ist für viele, dann geht's halt wirklich, und wenn du diese Eigenschaften einfach wertschätzt und sagst, ja, es ist okay, ja, klar wollen wir wachsen und wir gucken mal, dass es nicht unbedingt Schreien ist. Wir arbeiten uns mal Schritt für Schritt vor, aber dass da keiner abgewertet wurde und jeder so sein durfte, wie er ist und in seinem Feld wachsen konnte. Das war sehr, sehr mächtig. Und das war auch, glaube ich, auch die tiefe Verbundenheit, die wir als Team hatten. Und bis heute noch haben. Also ich habe heute wirklich zu ganz, ganz vielen Mitarbeitern immer noch Kontakt und teilweise sind sie wieder bei mir, bei Stefanel und und sind dann auch natürlich in meinem Traum mit dabei, in meinem Projekt und ja. Also das Netzwerk ist schon aufgebaut.
Das ist ja der ideale Übergang zu deinem Traum und zum Thema Podcast, weil du hast jetzt, was du machst, du hast jetzt ganz viel erzählt über auch das Thema Führung, wie du mit Leuten umgegangen bist. Ich meine, deine Resultate sprechen für sich. Und was ist denn, fangen wir mal mit dem Podcast an, wo es ein schöner führt keiner Podcast. Warum hast du den ins Leben gerufen und worum geht's denn da für dich? Weil den hast du ja entwickelt, weil du Führungskraft bist und ja gesehen hast, es gibt einen Schmerz.
Ja. Ich habe Kiko verlassen, als ich gemerkt habe, die Energie ändert sich. Und hat die Führungsebene, also der General Manager, der die wichtigste Person, die dieses Unternehmen so aufgebaut hat in Italien, das war nicht nur Kiko. Kiko war nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Den gehört auch die Fußballmannschaft in Italien. Die sind in der Immobilienbranche sehr stark vertreten. Die haben Starbucks in Italien eingeführt. Also die sind sehr mächtig, ja, dieses Unternehmen, beziehungsweise sehr erfolgreich. Und waren. Jetzt geht's so ein bisschen bergab. Und die haben Führungskräfte ausgewechselt, und zwar alle. Ja, weil sie der Meinung waren, wir gehen eine Veränderung zu, und haben wirklich alle guten Leute ausgetauscht auf eine Art und Weise, die mir nicht gefallen hat. Und ich bin jemand, der ich muss mich damit identifizieren können. Also Arschlochverhalten geht bei mir gar nicht. Da würde ich, das ist muss man das wettpiepen, ich hoffe nicht. Und deswegen...
Hat halt einfach deinen Werten nicht entsprochen.
Nee, ganz genau. Hat meinen Werten überhaupt nicht entsprochen. Und dann bin ich gegangen und habe gesehen, was für Führungskräfte darauf gefolgt sind. Weil ich hatte natürlich sehr intensiven Kontakt mit meinen Leuten. Dadurch, dass diese Firma von mir, von meinem Team und mir aufgebaut wurde, ging es mir natürlich sehr nah, das zu sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, das war so, wir sind fast 40% in 1,5 Jahren ist Kiko von den Umsätzen, Jahresumsätzen runter, und das ist echt viel, in 1,5 Jahren. Und das eine oder andere Mitglied ist dann weg und weg und weg. Und jetzt sind sie ja so weit, dass sie viele Stores schließen und der deutsche Markt sehr klein bleibt. Und das hat mein Willen erweckt, den Leadern dieser Welt Tools zu geben, dass andere Führung einfach nicht nur schöner ist, sondern auch erfolgreicher. Und diese Tools spreche ich in dem Podcast an, zu erkennen, wer bin ich eigentlich? Bin ich der Manager, der strukturierte Manager, oder bin ich der Leader, der die Vision trägt? Welche Motivatoren habe ich? Bin ich der emotional geführte Mensch, oder bin ich eher mehr, was ist das Gegenteil davon? Ja, mehr fachlich orientiert.
Faktenorientiert.
Genau. Ja, interkulturelle Unterschiede. Wo sind die? Warum? Wo bewegt sich der Weg? Welche Veränderungen finden gerade statt? Was ist Leadership von damals, und wo geht's hin zu heute? Was bedeutet Agilität, und wann macht Agilität Sinn? Ja? Viele sprechen ja immer von Agilität, ist super, aber es gibt auch Bereiche, da macht Agilität gar keinen Sinn. Solche Dinge mit dem Herzen herführen. Das wird alles angesprochen. Auch Themen, die spontan aufkommen, von Authentizität über Waldorfschule, weil Kinder oder Jugendliche auch natürlich die Zukunftsträger sind, und auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, andere Perspektiven aufzuhalten. Also wirklich von einer anderen Seite das zu betrachten. Und der Podcast für mich war etwas, was ich für mich wie eine ehrenamtliche Arbeit sehe, weil es ist ein Projekt, wofür ich wirklich viel tue. Also ich lerne auch, ich lese Bücher, ich recherchiere, ich schreibe einen Blog meistens. Und da kommt der zweite Punkt, der für mich dazu kommt, nämlich das Lernen. Ich habe so viel seit November gelernt und bin da so mega happy drüber, dass es alleine das wert ist. Und ich habe mir von Anfang an bei diesem Podcast geschworen, ich bin ein sehr resultatbezogener Mensch. Ich werte immer alles aus. Ich muss alles in Zahlen sehen. Aber da habe ich mir gesagt, du guckst nicht auf die Statistiken, du machst einfach. Und das war so der der ja, warum es geboren wurde, weil ich gesehen habe, wie viel Menschen an Leistung verlieren, an der Liebe zum, wenn sie nicht wertschätzend gecoacht, betreut, geführt werden. Ja.
Absolut. Und ich meine, als wir uns unterhalten haben darüber, das kann ich auch nur bestätigen, wie viel sinnlose Energie in Unternehmen, in internen Quälereien vergeudet werden, weil Menschen nicht an sich gearbeitet haben, weil sie nicht in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen sind, weil sie denken, das sind ja nur Soft Skills und alle liegen sich in den Armen. Es ist so viel knallhart, ja, an sich selber zu arbeiten, ist das Härteste, was man machen kann.
Absolut.
Und anstatt diese ganzen Energien zu nutzen, eine größere Mission zu erfüllen, dadurch auch erfolgreichere Zahlen zu haben, Umsätze zu haben, einen Gesamteinfluss auf das Geschehen der Welt dadurch auch erzielen zu können. Aber nein, wir machen Politik, wir machen dies, wir machen jenes. Ne? Deswegen kann ich es euch nur empfehlen, in den Podcast von Goscha da noch reinzuhören. Auch gerade, weil du als Frau ja auch darin stehst und ich auch das Thema hatte, dass ich sehr wenig weibliche Vorbilder überhaupt gefunden habe, an denen man sich orientieren kann und wie das alles funktioniert. Also den Link packe ich natürlich hier in die Shownotes, dass man auch direkt zu deinem Podcast findet. Und dann würde ich nämlich, wir haben uns gerade am Anfang nämlich unterhalten, nämlich den Schwung machen zu deinem Herzensprojekt, weil du hast andere Firmen groß gemacht.
Ja.
Und das ist ja auch was sehr typisch Frauliches, alles für andere zu geben,
und
nicht für sich selber. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei.
Ja, die Zeiten.
Erzähl mal, was ist los? Was ist in der Planung? Worauf können wir uns freuen?
Also, ich werde definitiv meine eigene Kosmetikmarke gründen. Eine dekorative Kosmetikmarke, die so zwei Linien tragen wird. Einmal tierversuchsfreie Kosmetik und vegane Kosmetik. Mhm. Vegane Kosmetik, weil und tierversuchsfreie in Bezug auch zusätzlich, dass ich wirklich mit guten Inhaltsstoffen arbeiten werde, die auch kommuniziert werden, die auch klar in der Marketingkommunikation stattfinden, wo ich auch wirklich mit ruhigem Gewissen sagen kann, liebe Frau, das darfst du dir ruhig in dein Gesicht tun. Und vegane Kosmetik, weil der Trend einfach, wenn wir die Regale von DM mal uns anschauen, wo der Trend hingeht, wie wichtig Ethik sein wird. Es bekommt immer mehr Platz, Bio und Vegan. Und wir wissen, glaube ich, beide, was Ernährung ausmacht, gesunde Ernährung. Und da wird es sich widerspiegeln. Und das natürlich auch mit einem wunderschönen Design. Ich arbeite mit einer ganz tollen Agentur zusammen, die Coritco-Agentur. Und die werden, also vom Webdesign über Produktdesign sie arbeiten mit uns zusammen, sie sind unser Partner. Und da ist es jetzt alles in der Entwicklung und es ist natürlich ein langer Prozess und dadurch, dass so viele Projekte gemacht werden, baue ich das halt nebenbei auf und ich hoffe, dass es bald losgeht mit der Produktion, dass die Investoren kommen und dass sie einfach mit ein Teil an das Projekt glauben und und das andere ist natürlich ein Unternehmen zu gründen, wo wirklich Mitarbeiter super gerne zur Arbeit kommen. Das Netzwerk ist schon da, von daher ist das, was so die Markteintrittsbarriere Mitarbeiter ist nicht gegeben. Ich glaube, da sind eher ein paar mehr da, als ich erstmal am Anfang gebrauchen kann. aber das wird sich mit Sicherheit aufbauen. Und ich will auch ein ortsunabhängiges Arbeiten einführen für die, wo es passt. Und wo es von der Position auch passt, es wird ja Positionen auch geben, die müssen an einen Standort gebunden sein. Aber dieses Start-up-Feeling, ich liebe Start-ups. Für mich ist das eine der schönsten Firmenformen, weil du bist flexibel, du bist noch Ideen, du probierst aus, du fällst hin, dann machst du was Neues und nur so bewegst du dich meiner Meinung nach vorne.
Ja, und die Erwartungshaltung ist ja auch, wenn es halt nicht, also ist irgendwie freier, ne, als wenn du schon total lange am Markt bist, fehlt dir ja die Flexibilität, ne, du am Anfang gesagt hast, dass das ja gerade eine deiner Stärken ist.
Genau.
Ich wette, wenn jetzt hier einige zuhören, die werden sich mal ganz schnell deinen Namen notieren und gucken, wann du live gehst, bei dir zu bewerben und zu sagen, hey, so eine Führungskraft hätte ich gerne. Also nimm einfach alle Bewerbungen entgegen, die da so kommen.
Wenn es losgeht,
Kriegen wir es mit.
Kriegt ihr es mit und für mich und mein Mann unterstützt mich da auch total und wir ziehen das Projekt gemeinsam hoch. Toll. Und ja, das ist so das Ziel.
Und da würde ich jetzt gerne nämlich nochmal in deinen Kopf und dein Gefühlsleben geben. Mhm. Hast du Angst? Mhm. Warum hat es so lange gedauert, dass du erst jetzt damit loslegst? Was macht das gerade mit dir emotional? Wie gehst du mit dir um?
Also natürlich macht es mir Angst, weil ich ein sehr wertschätzender Mensch bin. Und der größte Punkt, glaube ich, vor dem ich Respekt habe, um ehrlich zu sein, ist der Punkt, dass ich mit Investoren zusammenarbeite und ich dieses Pflichtbewusstsein in mir habe, so wertschätzend wie möglich mit deren Geld umgehen zu können. Mhm. Dass die wirklich spüren, da ist Power hinter und die meint es ernst und die an die glaube ich. Und ich weiß ganz genau, dass da jeder kleinste Cent richtig angelegt ist. Das ist die größte Angst. Alles andere macht mir keine Angst, weil ich weiß, dass ich das kann, weil ich das gemacht habe. Ja. Und ja, wir haben super coole Ideen und Ideen, die es so noch nicht auf dem Markt gibt, klar. Und haben da einfach vor, ein Riesending aufzuziehen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass mit der Energie, die das mitbringt, auch funktionieren wird. Mhm. Aber die größte Angst liegt eher so in dem Bereich, andere Menschen nicht zu enttäuschen. Ja. Aber ja. Es wäre nicht spannender, wenn es nicht doch ein bisschen mit Risiko verbunden wäre. Ja, es ist auch ein bisschen Abenteuer. Und Abenteuer, irgendwo doch ein sicheres Abenteuer, weil ich weiß, was ich kann und was ich gemacht habe, wo der Markt ist. Ich kenne die richtigen Menschen. Und ja, von daher.
Auf Englisch kann man das so schön sagen. Einer meiner Mentoren hat gesagt, take a risk, but don't be risky.
Ja.
Da gibt es auf Deutsch für mich nicht so eine richtige Übersetzung.
Nee, für. Ganz oft so, ne?
Ja, geh ein Risiko ein, aber sei nicht irre oder so ähnlich würde ich das übersetzen. Sei nicht größenwahnsinnig. Ja. Risky, also, ja. Das ist schwierig. Ja. Genau, das ist es. Und weißt du, was ich gerade sagen wollte, was das Schöne daran ist, wir kriegen jetzt ja hier mit im Podcast, also für uns ist es ist immer, Leute, die gerade anfangen, sehen andere, die schon da sind, wo sie sind. Du bist schon wer. Du müsstest das alles nicht. Weißt du, du hast ein gutes Einkommen, eine Position, Namen, Start, du hast das alles und gehst raus aus dieser Komfortzone, weil jetzt, wo du das hast, du merkst, wow, jetzt willst du dein eigenes Ding verwirklichen. Aber viele sehen dich, okay, du bist da in der Position, du leitest 400 Mitarbeiter, du bist für eine coole Marke unterwegs. Bis auf Mode schauen dieser Welt, also so, ich sage jetzt mal so ein Jet-Set-Leben von außen. Und du bist da schon fertig und viele wissen gar nicht, okay, aber ich würde gerne mal sehen, wie hat denn so jemand angefangen? Deswegen reden wir darüber. Aber jetzt können wir quasi gucken, hey, jetzt fängt Goscha an, ihr eigenes Ding zu machen. Das heißt, ihr kriegt gerade mit, wie es anfängt und dann können wir beobachten, wie halt die Schritte weitergehen und live dabei sein und all deine Sachen, die du hier gerade mitgegeben hast, anderen mitzugeben, die halt eine coole Idee haben, vielleicht auch ein paar Ängste haben, Respekt haben, wirklich dieses von dir mitzunehmen, Schritt für Schritt umsetzen, Fehler machen, weitermachen, Herz öffnen, Leadership und dafür verschiedene Tools auch einfach zu nutzen und sich Hilfe dazu zu holen. Das finde ich das Schöne daran.
Ja, und auch Dinge auch wirklich ernst zu nehmen und auch von außen auf Leute zu hören, die da schon sind, wo du hin willst. Also ich glaube, dass zu so einem Projekt schon eine gewisse Reife nötig ist. Und wenn diese Reife noch nicht da ist, die Menschen da sein dürfen wie Mentoren, die denjenigen dahin supporten.
Hm. So findet wieder alles zusammen, ne?
Genau.
Ja, also wenn ich jetzt unser Gespräch Revue passieren lasse, klingt das alles sehr so, wirklich wie so eine Erfolgsseite, das ging immer nach oben. Gab es für dich eigentlich auch einen herben Rückschlag?
Im beruflichen Sinne nein, im privaten. Ich war eher der Mensch, der, wie soll ich das sagen, nicht wirklich die richtigen Partner getroffen hat, bis zum gewissen Zeitpunkt. Da waren eher meine Rückschläge verborgen.
Partner, also meistens Männer?
Ja, genau.
Okay.
Genau. So, das war eher so der schwierige Part in meinem Leben, wo ich wo ich Menschen geschickt bekommen habe, die mir ganz tolle Dinge beigebracht haben und die mich auch lernen lassen haben, woran ich zu arbeiten habe auf der Beziehungsebene. Das war so meins. Beruflich, dadurch, ich glaube, bei mir ist dieses Konzept dieser Disziplin und dieses Pflichtbewusstsein und dieses kontinuierlich Weitermachen extrem aufgegangen. Und ich hatte eine Phase, wo ich mich von meinen Eltern losgelöst habe. Das war so eine Phase, wo ich finanziell mit Dingen nicht umgehen konnte. Da habe ich mich in eigene Troubles gebracht und durfte lernen. Aber so die härteste Version in meinem Leben waren eher so die Beziehungsebene.
Und jetzt ist ja alles gut, ne?
Ja.
Was ist für dich, wenn du sagst, das Main Learning für dich, was jetzt auch das Thema Beziehung für dich hat gut ausgehen lassen an dir selbst?
Also wie immer, es fängt alles bei dir an. You are the creator of everything, ne? Ich habe erkannt, was meine wichtigste Blockade war, warum ich diese Menschen, Männer, Partner angezogen habe, was die Lernversion für mich war, und das war Vertrauen. Mhm. Und habe extrem daran gearbeitet. Und aber auch mit Mentoren und mit Coachen, alleine hätte ich das nie, diesen blinden Fleck so in der Tiefe zu graben, hätte ich es alleine nie geschafft. Und als ich dann verstanden habe, warum das so war und warum ich so sehr gelitten habe auf dieser Ebene, war ich einfach nur noch dankbar, dass ich diese Beziehung geführt habe und für diese Menschen, die mir das beigebracht haben. Das war so, also du hast dann gar keinen Groll mehr gegen jemand anders. Du bist glücklich mit dir selbst. Und dann habe ich Sebastian kennengelernt. Und wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich noch mehr pusht, an dich glaubt, aber wirklich an dich pusht, weil Sebastian war so nochmal derjenige, der mich auf Seminare mitgenommen hat, der mir diesen Weg ganz, ganz smart nochmal schmackhaft gemacht hat.
Ein smarter Mann.
Genau. Und dadurch entwickeln wir uns und er bringt die Dinge mit, die ich brauche und umgekehrt genauso. Mhm. Aber wir haben uns einfach entschieden, gemeinsam zu wachsen, ganz ehrlich miteinander zu sein und auch ganz loyal. Ich kann, ja, ab einer bestimmten, wenn du eine bestimmte Ebene in der Beziehung erreichst, dann ist alles nichts mehr störend. Wenn du einen bestimmten Punkt in der Liebe hast, dann haut dich nichts weg. Also selbst wenn heute hier Giselle Bündchen nackt rumhüpfen würde, ich würde nicht in Unruhe geraten oder sonstiges. Ich kann diese Dinge so entspannt nehmen, dass das Schönste ist. Wir wachsen zusammen, wir haben ein absolutes Vertrauen zueinander und wir haben auch noch Spaß zusammen. Er ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch mein größter Kritiker. Und das ist halt, das geht nur mit Vertrauen. Wir Frauen hadern mit Vertrauen. Und ich habe mich immer gefragt, warum gerate ich denn immer an Männer, die mich betrügen, bis ich es herausgefunden habe. Es gibt immer einen Grund und es liegt immer bei einem selbst.
Schön. Und die Erkenntnis, so schmerzhaft das auch ist, dass es nicht gegen dich passiert, sondern für dich, damit du weiterentwickeln kannst und jetzt diese Beziehung führen kannst, die du hast, die schöner ist als alle anderen davor, ne?
Ganz genau.
Ja, sehr schön, Goscha. Wir sind fast am Ende unseres heutigen Gesprächs. Ja. Mal für die ganzen Einblicke in dein Leben, in deinen Erfolg, als aber auch das Thema privat zu beschreiben, denn das ist ja auch etwas, mit dem erfolgreiche Frauen ja auch oft, ne, als dass wir alle Bereiche im Leben abdecken können, ist oft nicht so einfach. Und du dich auch Stück für Stück daran hingearbeitet hast und zu sagen, hey, du kannst im Beruf erfolgreich sein und auch in der Beziehung, gerade als Frau und auch mit dem Rollenverständnis und allem, was da so ist. Ja. Ist jetzt am Schluss auch nochmal gerade sehr wichtig, dass du das gesagt hast, um halt zu zeigen, das geht. Weil als ich auf einem der Seminare war, ich eine Frau aus dem Irak kennengelernt, die da für Visum sorgt, in Unterdrückung aufgewachsen ist. Und die sagte vor 3 Jahren zu mir, Yvonne, du kannst nicht beides haben. Entweder hast du Erfolg oder du hast eine glückliche Beziehung. Und da habe ich so richtig gemerkt, so, hey, das möchte ich gar nicht hören. Das ist deine Wahrheit, aber es ist nicht meine Wahrheit. Und deswegen finde ich das schön, dass du das jetzt zum Schluss auch nochmal geteilt hast, um zu bestätigen, nee, es geht nämlich auch anders. Sehr gut.
Definitiv.
Pass auf, kurze Abschlussrunde. Ich habe noch 3 Sätze, die ich dich bitte zu beenden. Höret, höret. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist?
Mein Vater zu sagen, dass er nicht in meinen Kopf kacken soll.
Hast du eigentlich auch diese Worte benutzt? O-Ton? Kracher.
Ganz.
Sehr gut. Pass auf. Peinlich ist mir?
Peinlich ist mir, nackt rumzuhüpfen.
Vor allem, wenn Giselle Bündchen auch noch im Raum ist.
Verstehst du? Ja,
ich bewundere an anderen.
Ich bewundere an anderen, da darf ich jetzt kurz mal nachdenken. Ich bewundere an anderen Klarheit, Mut, Verrücktheit. Ja, das sind so die Kombination, die ich an anderen bewundere.
Sehr schön. Das sind gute Abschlusssätze für unser heutiges Interview, Goscha. Ich danke dir für deine Zeit, für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und alle, die zugehört haben, die Links zu Goschas Podcast und alles, was ihr wissen müsst, werden wir in die Shownotes packen. Und ich sag mal, bis bald. Wir laufen uns bestimmt noch öfter über den Weg.
Auf jeden Fall. Dankeschön, Yvonne.
Danke dir.
Toll mit dir.
Tschüss.
Tschüss.
Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Yvonne. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ha, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotionen-Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.